Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Pater Pauperum, Vater der Armen. So nannten in der Urkirche die Gläubigen ihre Bischöfe. Und so sollte es bis heute sein, findet Edmund Erlemann, ehemaliger Propst der großen benediktinischen Abteikirche in Mönchengladbach, des Gladbachers Münster. Deswegen ist sein Motto, die Kleinen groß machen. Die Kleinen, das sind eindeutig für Edmund Erlemann die Arbeitslosen und schlimmer, die Wohnungslosen, alle die, die mit Hartz IV ein Dasein mehr fristen als leben müssen. Und immer mehr auch die Arbeiter, die zu wenig verdienen, um ein Familienleben zu führen. Edmund Erlemann macht dabei keine halben Sachen. Als er wissen wollte, wie sich ein Leben am Existenzminimum trotz harter Arbeit anfühlt, hat er sich als Schichtarbeiter ans Band gestellt. Das alles sind Früchte einer Erfahrung, die Erlemann als junger Kaplan machte und die er die Bekehrung zu den Menschen nennt. Diese Bekehrung dauert bis heute an und ich freue mich sehr, dass Edmund Erlemann sich heute aus seinen vielen Projekten und von seinen Armen losgerissen hat und uns diesen Vormittag schenkt. Herzlich willkommen, Edmund Erlemann. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Angela Krumpen. Edmund Erlemann, ich freue mich, dass Sie von Mönchengladbach angereist sind. Den Namen kennen wir schon, aber sonst eigentlich noch nichts. Deswegen bitte Alter.
76 Jahre alt bin ich.
Beruf.
Ja, das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Mhm. Pfarrer, Gesellschafter einer großen Arbeitslosenfirma, Vorsitzender eines Vereins für Wohnungslose.
Okay, ich frage Berufe. Berufung.
Ja, eine Berufung, die mich mein Leben lang begleitet hat und auch früh angefangen hat.
Von meiner Mutter habe ich
den Sinn für die Wirklichkeit.
Ohne meinen Vater
fühlte ich mich sehr alleine und verwaist.
Der Krieg war als Kind für mich
eine Zeit schrecklicher Erlebnisse und großer und tiefer Freundschaften.
Der Krieg hat mein Leben als Erwachsener
sehr weit geprägt. Die existenzielle Angst stammt von daher und eine absolute Ablehnung jeder Form von Gewalt.
Von hier habe ich gelernt,
mich einzulassen auf jeden Menschen und immer herauszufinden, was den anderen bewegt. Und was in seiner Meinung richtig und wichtig ist.
Wow. X-mal habe ich als Kind das Leben von Pierre Coudrin gelesen, weil?
Er mich ganz tief beeindruckt hat, als Priester während der Französischen Revolution, der zu den Eidverweigerern gehörte und ein Leben im Untergrund geführt hat. Und das hat mich kolossal angezogen.
Priester wollte ich werden, um?
Vielen Menschen Freude zu machen.
Die Bekehrung zu den Menschen habe ich erlebt als?
Kaplan in St. Fronleichnam in Aachen, im Panneschop, wie man sagt, wo damals 10.000 Leute auf einem Quadratkilometer lebten und existenzielle Sorgen gewaltigen Ausmaßes hatten.
Die Synode von Würzburg hat mein Leben verändert, weil?
Ich zum ersten Mal ganz tief erfahren habe, dass ein gemeinsamer Weg von Frauen und Männern, Ordensleuten, Priestern, Bischöfen zu Ergebnissen führt, die dann wirklich eine Vision von einer gerechteren Gesellschaft und einer menschlichen Kirche eröffnet haben.
Lange Jahre habe ich mit anderen zusammen nur ein Arbeitergehalt haben wollen, damit
die Kirche sich in ihrer prophetischen Funktion in unserem großen Land als reiche Kirche so zu positionieren, dass sie eine Alternative bietet zu all dem, was so in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Leben geschieht, an Ungerechtigkeit von Entlohnung und Gehaltszahlung.
Pfarrer an der großen Abteikirche in Mönchengladbach für 33 Jahre zu sein, hat mich
glücklich gemacht. Das sind meine Freundinnen und Freunde, meine Kinder und meine Eltern zugleich.
Als wir 1983 den Volksverein gegründet haben, wollte ich vor allem
die Kleinen groß machen und diesmal die Arbeitslosen.
Wenn ich heute auf den Volksverein schaue, sagt mein Herz,
hüpft sozusagen.
Die Beziehung der Kirche in Deutschland zu den Armen hier bei uns ist in meinen Augen
noch nie gelungen. Unsere Kirche ist in meinen Augen außerordentlich verbürgerlicht und ist eine Kirche derer da oben, der gehobenen Mittelschicht, aber nicht die Kirche der Leute, um die es eigentlich wesentlich im Evangelium geht.
Brandts Kapellchen war immer für mich
ein Ort, der erinnert daran, dass es eine große soziale Tradition gibt. So die Gründung des Volksvereins.
Die erzählen wir gleich. Die große Tradition erzählen wir gleich. Kommt alles. Brandts Kapellchen ist heute
ein Ort für Wohnungslose, Arbeitslose, Arme, aber auch für alle anderen, die Freundinnen und Freunde der kleinen Leute sind.
Zum Tag, der Treffpunkt am Kapellchen, kommen die Menschen, weil
sie dort in ihrer Würde sich ernst genommen fühlen, weil sie ihre Fähigkeiten entdecken können, weil sie Verantwortung übernehmen können für die Gestaltung von Begegnungen, Ausstellungen, Veranstaltungen, weil sie nicht Almosenempfänger sind, sondern mehr geben als bekommen.
Das habe ich noch nie erlebt. Ich bitte im Fragebogen immer darum, dass man diesen einen Satz zu Ende macht. Und Sie machen immer nur einen Satz. Druckreif über 27 Zeilen. Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte,
würde ich einen Ausflug machen, eine Wanderung.
Oh, wohin?
An den Niederrhein.
An den Niederrhein, okay. Die Niers entlang. Gott ist
wunderbar.
Mehr zu all dem, noch mehr zu all dem jetzt in dieser Sendung. Sie hören das Domradio, Sie hören die Sendung Menschen und unser Gast heute ist Edmund Erlemann aus Mönchengladbach. Alle Kölner können sich einfach vorstellen, ich hätte den Franz Meurer aus Mönchengladbach eingeladen. Edmund Erlemann, im Bistum Aachen stehen Sie für den Priester, der sich wirklich auf die Seite der Armen stellt, ganz konsequent. Das ging so weit, dass Sie viele Jahre zusammen mit anderen auf den größten Teil Ihres Geldes verzichtet haben und sich nur ein Arbeitergehalt haben auszahlen lassen. Heute leben Sie direkt in einem Haus, das auch ein Treffpunkt für Arme ist, ein Treffpunkt, in dem auch eine Niederlassung von Schwestern der Steiler Missionare ist. DAK heißt das Ganze, Treffpunkt am Kapellchen. Und für alle, die Mönchengladbach jetzt nicht kennen, das Brandts Kapellchen ist ja gebaut worden von einem Mönchengladbacher Fabrikant, der sehr sozial eingestellt war und viel für seine Arbeiter und die Arbeiter überhaupt getan hat. Edmund Erlemann, Sie haben Franz Brandts und seinen Freund, den katholischen Priester Franz Hitze, natürlich niemals persönlich kennenlernen können. Das hätte schon eine Zeitmaschine gebraucht. Aber wenn Sie jetzt hier wären, die beiden, was würden Sie ihnen denn gerne sagen oder Sie fragen oder ihnen erzählen?
Also ich stelle mir erstmal hier an dieser Stelle vor, dass nur wenige Meter von hier, nämlich drüben im Hotel Ernst, der Volksverein für das katholische Deutschland gegründet worden ist.
Ach, echt?
Da war die Gründungsversammlung, an der Franz Brandts und Franz Hitze und Ludwig Windthorst und weitere teilgenommen haben. Mhm. Und ich würde da so als kleiner Nachfolger mal hingehen und fragen, wie habt ihr eigentlich damals den Mut gehabt, so etwas anzufangen? Mhm. Und woher habt ihr den Mut genommen?
Warum braucht es Mut? Also wir reden über 1890, das muss man vielleicht sagen. Also Franz Brandts war der Fabrikant. Mönchengladbach steht immer für Textilindustrie. Da gab es ja genug, wo die Arbeiter zu leiden hatten an den Farben, an den Arbeitszeiten, an den Webstühlen. Und Franz Hitze war ein katholischer Priester. Und die beiden haben sich für die Arbeiter eingesetzt. Aber warum hat das denn Mut gebraucht?
Einmal war die Kirche, die offizielle Kirche mit ganz anderen Sachen beschäftigt als mit der sogenannten sozialen Frage. Mhm. Das kam ja erst auf mit der Enzyklika Rerum Novarum von Leo dem 13. Aber die offizielle Kirche und besonders in Deutschland hat in dieser Zeit als Institution der Arbeiterschaft gegenüber völlig versagt. Das heißt, die Kirche war so mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Und man kann jetzt Parallelen zur heutigen Zeit.
Jeder darf selber denken, der uns zuhört.
Dass sie überhaupt keine Kraft hatte, sich dieser neu entstehenden gesellschaftlichen Großgruppe der industriellen Arbeiterschaft zuzuwenden. Mhm. Und deshalb ist die Kirche als offizielle Kirche für die Arbeiterschaft immer der Klassenfeind geblieben.
Also der Mut war jetzt von Franz Hitze aus, sich gegen seine Kirche zu stellen oder indem er sich einer Gruppe zuwandte, die gar nicht ins Blickfeld genommen hatte, die offizielle Kirche damals. Ja. Das war der Mut. Mhm.
Und in der bürgerlichen Gesellschaft war es ja auch nicht anders.
Ja, klar. Also das ist ja Blick hin, Blick her eine Riesenbewegung geworden. Wie viele Mitglieder hatten das?
In der Blütezeit über 800.000. Also der größte Massenverein der Kirchengeschichte.
Und die haben ja auch viel bewegt.
Sie sehr viel, ja.
Die großen Pflöcke, was sie bewegt haben.
Sie haben die Sozialgesetze oder Arbeiterschutzgesetze, sagen wir, praktisch ausprobiert in dem Betrieb von Franz Brandt. Die Krankenversicherung für Arbeiter und Arbeiterinnen, das Sterbegeld, die Abschaffung der Kinderarbeit.
Also all die Sachen, die Menschen immer ins Elend stürzen. Also wenn einer krank wird und dann einfach gar kein Geld mehr da ist, dann ist gleich die ganze Familie wirklich im Elend. Und immer da, wo es um die große Not ging, haben sie so Sicherungsnetze eingebaut, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich Ihnen zuhöre.
Richtig, ja. Sie haben versucht, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter einen Platz in der Gesellschaft bekommen konnten und dass dieser Platz abgesichert war, sodass die Leute leben konnten.
Damals waren die Arbeiter die wirklich Armen, die sofort abstürzten, wenn irgendwas in ihrem Leben nicht funktionierte und wenn es nur war, dass sie krank wurden. Heute ist das wer für sie?
Das sind vor allen Dingen die Arbeitslosen und darunter in ganz besonders großem Umfang die Langzeitarbeitslosen, also die über ein Jahr arbeitslos sind. Es sind aber auch ganz viele Leute, die in, wie man das heute nennt, prekären Situationen leben müssen, die also arbeiten, aber mit ihrer Arbeit ihre Familie nicht ernähren können, sondern darauf angewiesen sind, ergänzende Sozialhilfe zu beantragen. Also das, was damals Franz Brandt und Franz Hitze aufgebaut haben, wird zu unseren Zeiten alles wieder abgebaut.
Ja. Also es gibt natürlich immer weniger soziale Sicherungen. Also Sterbegeld und sowas ist schon lange wieder abgeschafft.
Seit 2006.
Ja. Sie haben 1983 an dieser historischen Stätte, das hat sich so gefügt, den Volksverein wieder gegründet, das erzählen wir später. Und an dieser Stelle ist eben auch dieses Treffpunkt am Kapellchen entstanden. Und für genau diese Menschen, von denen Sie sagen, das sind heute die Armen.
Ja.
Und die kommen da auch wirklich hin?
Ja, die kommen da hin.
Kommen dann auch nur die Armen dahin?
Nein, es ist also kein Ghetto. Mhm. Gott sei Dank, dass das gelungen ist und immer mehr gelingt. Also, dass sich die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten in ihrem gemeinsamen Menschsein treffen und nicht getrennt sind.
Woran liegt das? Weil normalerweise, gerade in Kirchengemeinden, gibt es eher so geschlossene Milieus. Wie kommt das, dass die sich zusammen an einen Tisch setzen?
Vielleicht ist das auch eine Folge davon, dass diese kirchlichen Strukturen so unübersichtlich und unpersönlich geworden sind. Die großräumigen Gemeinden, die jetzt gegründet worden sind, dienen ja nicht dazu, die Leute aneinander zu bringen, sondern fördern eher die Distanz.
Und dass dann einfach so ein Vakuum entstanden ist, wo man sich neu sortieren kann. Und
richtig,
neu.
Ja. Da kommen die Leute eben gerne hin, weil man sich, was ja auch für eine christliche Gemeinde eigentlich konstitutiv ist, weil sie sich als Freunde und Freundinnen annehmen und mögen.
Die Geschichte vom Tag erzählen wir, weil das Besondere daran ist auch, dass es da nicht nur Essen oder Trinken oder Beratung gibt, sondern es gibt Spiritualität, es gibt spirituelle Angebote für die Menschen. Das erzählen wir aber gleich nach den Nachrichten schauen wir erstmal, unter welchen Umständen denn der kleine Edmund groß geworden ist, die Kleinen groß werden und schon so früh seine Berufung gefühlt hat. Edmund Erlemann, hier sind wir wieder in der Sendung Menschen im Domradio. 4 Jahre waren Sie alt, da haben Sie Ihren Vater in ganz ungewohnter Aufmachung gesehen. Ein Bild, das sich tief eingeprägt hat. Welches Bild?
Ja, das war im sogenannten Herrenzimmer unserer Wohnung, in der wir damals lebten. Und ich sah meinen Vater vor mir mit einer Uniform bekleidet. Und ich erinnere genau den Säbel, den er an der rechten Seite trug, der gewaltig aussah. Und mein Vater verabschiedete sich von mir. Das war am 1. September 1939.
Was hat er Ihnen gesagt?
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass er mich sehr geliebt hat und hat mich umarmt und geküsst und ist dann weg.
Sie haben den Krieg in Krefeld erlebt und es gibt noch so ein Bild, was einfach unauslöschlich in Ihnen wohnt, und das ist das Bild, als die elterliche Wohnung von einer Phosphorbombe völlig ausgebrannt ist. Also Sie waren auf der anderen Straßenseite. Was haben Sie in Erinnerung?
Ich war im Keller dieses Hauses. Das war am 22. Juni 1943, der erste große Angriff auf Krefeld. Und wir saßen im Keller. Ich war immer wach, ich konnte nicht schlafen. Und dann brach der Durchbruch zwischen dem Nachbarhaus und unserem Haus in sich zusammen. Der war damals Vorschrift, ein solcher Durchbruch, durch den man gehen konnte im Falle der Not. Und ein Mann in SA-Uniform kam zu uns in den Keller und sagte, ihr müsst sofort das Haus verlassen, euer Haus brennt. Und dann sind wir aus dem Keller raus, ziemlich schnell. Und ich werde das Bild nie vergessen, das brennende Haus, das lichterloh brannte. Besonders aus dem Kinderzimmer im ersten Obergeschoss kam eine riesengroße Flamme raus. Ein Phosphorkanister war auf das Haus gefallen. Ich hatte einen Mantel an, der so ein Fischgrätenmuster hatte, und ein Stück von dem Phosphor ist auf das Mäntelchen gefallen und brannte dann weiter, bis ein Mann kam und dieses Feuer an mir mit Sand löschte.
Also der auch wusste, dass man Phosphor nicht mit Wasser löschen kann.
An diesem Abend sind wir dann gegenüber in die evangelische Kirche, das Ernst-Moritz-Arndt-Haus, und haben dort die Nacht verbracht und sind dann für 3 Jahre nach Süddeutschland in die Evakuierung, wie man damals sagte, gegangen.
Da waren Sie dann 8 Jahre alt, und im Fragebogen habe ich Sie gefragt, was das fürs Leben bedeutet hat, dass Sie eben als Kind diese schrecklichen Kriegserlebnisse haben mussten. Sie haben gesagt, es hat eine existenzielle Angst gemacht, die nie weggegangen ist.
Ja, das stimmt.
Was ist das, also woran merken Sie, dass die Angst immer da ist?
Das ist so ein Unsicherheitsgefühl, das oft verhindert, dass die eigentliche Geborgenheit in Gott und auch die eigentliche Geborgenheit in dieser Welt beeinträchtigt.
Heute legt man ja ganz viel Wert darauf, wenn Kinder traumatische, und das war natürlich ohne Zweifel, waren das Traumatisierungen, erleben, dass sie, also man weiß auch viel mehr, dass mit diesen Traumatisierungen gut und schnell und richtig umgegangen wird. Und Sie gehören zu einer Generation von traumatisierten Kriegskindern, die niemals so eine Aufmerksamkeit bekommen haben. Also merken Sie das, was Sie bei sich merken, auch in Ihrer Generation?
Ja, das ist ja ein Merkmal der Kriegskinder.
Also haben Sie je erlebt, dass sich jemand dafür interessiert hätte?
Nein. Das ist ja jetzt, wenn ich das richtig sehe, erst in den letzten Jahren nach oben gekommen. Ja. Es gibt Bücher darüber, dass die Kriegskinder ihr Schweigen brechen und erzählen von dem, was eigentlich damals alles geschehen ist mit ihnen. Und das ist auch bei mir so gewesen, dass je älter ich werde, umso deutlicher auch die Erlebnisse aus dieser Zeit immer mal wiederkommen.
Das heißt, diese Generation hat zum Glück lange genug gelebt, dass es einfach dann wenigstens jetzt angeguckt werden kann. Merken Sie, dass das Sinn macht, das anzugucken?
Ja. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, wirklich sich zu vergegenwärtigen und auch nochmal darüber zu staunen, dass wir damals da durchgekommen sind. Andere sind es ja nicht. Mhm. Und auch viele der Kameraden nicht, der Gleichaltrigen. Mhm. Insofern ist das auch eine Frage. Du hast also so ein langes Leben geschenkt bekommen. Hast du auch was Gutes damit gemacht?
Das erzählen wir ja, was sie alles damit gemacht haben. Aber diese Verbindung, sie ziehen die Verbindung zum Geborgensein in Gott und zum Geborgensein in der Welt. Das ist ja was, das hört sich ein bisschen tragisch an, wenn jemand wie sie, der auf die Frage, ich frage sie im Fragebogen Gottes und sie sagen wunderbar, und wenn sie in dieser wunderbaren Wirklichkeit trotzdem so ein Stück unbehaust bleiben müssen.
Ja, das ist, glaube ich, eine Grundstruktur des Glaubens. Romano Guardini hat ja mal gesagt, dass Glauben heißt, deine Zweifel in Geduld ertragen. Oh. Und ich meine, dass ich auch im Glauben nicht weiterkomme, wenn ich die Zweifel nicht zulassen würde. Mhm. Also die gehören nun mal dazu. Es gibt ja auch in jeder Liebesbeziehung Hochs und Tiefs. Mhm. In jeder Freundschaft gibt es das. Zeiten, in denen es leichter fällt, sich einander anzuvertrauen, und Zeiten, wo das schwieriger ist. Es gibt Erlebnisse, viele Erlebnisse mit Menschen, die zeigen, dass es sehr, sehr gut ist und sehr schön ist und sehr glücklich macht, sich mit Menschen einzulassen und mit ihnen Geschichten zu erleben. Es gibt auch andere Erfahrungen, die manchmal auch jemanden bitter machen können.
Verletzen und enttäuschen. Ja. Und Sie sind durch den Krieg gekommen, nach dem Krieg zur Schule gegangen, waren im Bund Neudeutschland und wollten dann Priester werden. Aber das ist eine Geschichte für gleich. Kaplan sind sie geworden nach dem Krieg. Und sie haben erzählt, eigentlich ein konservativer Kaplan. Und ein Dicker, das stimmt. Auf Bildern sind sie durchaus ein Drittel mehr als heute.
Ja, ja.
Könnte man so sagen. Ne? Ein Drittel Edmund mehr, aber irgendwie haben sie sich im Verschlanken auch sehr, sehr, sehr verändert. Es ist was passiert, sie nennen das die Bekehrung zu den Menschen und das will ich gern verstehen, was das bedeutet.
Ja, ich habe sehr gerne studiert, war bei den Jesuiten in Frankfurt, St. Georgen und habe mir eigentlich meine Zukunft auch vorgestellt, mehr in der Wissenschaft und habe mir dabei auch eine Stufenleiter vorgestellt. Die Karrieren gehen ja immer.
Doktor, Professor, sowas, ne? Lehrstuhlinhaber. Sowas,
ja. Die Karrieren gehen ja immer nach oben. Beim Evangelium ist es umgekehrt, da geht die Karriere immer nach unten. Aber ich habe mir damals auch die Karriere nach oben vorgestellt und hatte, wie gesagt, sehr gerne studiert, mit großer Freude und kam dann im Paneshop an, so nennt man das Ostviertel in Aachen. Der Öscher sah St. Makai zu St. Frohnleichnam.
Aha.
Makai ist Quark.
Okay.
Die Kirche Frohnleichnam ist ganz weiß, von Rudolf Schwarz gebaut.
Ja.
Mit dieser Kirche ist der Durchbruch zur modernen Kirchenarchitektur im Jahr 1930 möglich geworden. Und in diesem Stadtviertel lebte damals 10.000 Leute. Und ich hatte, wie gesagt, ganz viele Dinge studiert, die ich jetzt loswerden wollte, musste aber feststellen, dass die Antworten, die ich zu geben hatte, ohne Fragen seitens der Leute blieben.
Es gab keine Resonanz?
Nein, die hatten ganz andere Sorgen.
Mhm. Was waren das für Leute, diese 10.000?
Fast alles kleine Leute. Mhm. In den 5 Jahren, in denen ich in St. Makai Kaplan gewesen bin, hat ein junger Mann Abitur gemacht. Alles andere war, Arbeiterkinder.
Jetzt kann man ja unterschiedlich auf sowas reagieren. Also sie kommen hochmotiviert und endlich sind sie da, wo sie jetzt die ganze Zeit hin wollten. Und sie merken, es gibt keine Resonanz. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, darauf zu reagieren. Es gibt die, sie sagen, ja, das ist einfach, die sind zu dumm dafür, die verstehen es nicht oder so. Und was haben Sie gemacht? Wie haben Sie reagiert, als Sie gemerkt haben, waren Sie gekränkt, waren Sie verletzt? Haben Sie, also ich denke mir, das ist schon eine Kränkung, wenn man sich so viel Mühe gibt und dann kommt da irgendwie nichts.
Ja, ich habe darüber nur nachgedacht. Ich war da eigentlich nicht gekränkt drüber, weil mir also die Leute sozusagen zugeflogen sind. Und ich bin auch auf die Leute zugeflogen.
Die haben die gemocht.
Ja.
Ja, okay.
Und das war das Entscheidende. Mhm. Dabei habe ich dann gemerkt, worum es denen eigentlich ging.
Worum denn?
Um das Leben. Mhm. Um leben zu können. Mhm. Die meisten Leute oder sehr viele lebten damals zu zwei Familien in einer Wohnung, weil das Ostviertel im Krieg nicht zerstört worden war. Und als die Leute geflohen sind vor der herannahenden Front, haben sich Leute, die geblieben sind, in diesen Wohnungen eingenistet. Dann kamen die ursprünglichen Inhaber zurück, fanden andere Leute vor und haben dann halt zu zwei Familien
und haben dann geteilt.
Ja. Mhm.
Und Sie haben dann gemerkt, dass die Menschen zwar Fragen haben, aber nicht die Fragen, wo sie die Antworten zu wissen. Und dann?
Dann habe ich nach neuen Antworten gesucht, zusammen mit den Menschen.
Mhm. Haben Sie das, also als Sie das gemerkt haben, haben Sie da mit den Menschen dann drüber gesprochen? Haben Sie das formuliert? Haben Sie gesagt, ich merke, das ist einfach, das passt nicht zusammen? Oder haben Sie das mit sich abgemacht und dann und den Menschen mehr zugehört?
Also ich hatte gute Kollegen damals, die mir auch geholfen haben und mich mit Mut erfüllt haben. Mhm. Also mir geholfen haben, diese Wahl zu bestehen. Denn ich stand einfach vor der Wahl, entweder ich bleibe in dem alten, mehr konservativen Kirchenmann-Leben oder ich mache eine radikale Wendung und finde das, was die Menschen betrifft, als eine Herausforderung des Evangeliums.
War das irgendwie, muss ich mir das wie so einen Verlust vorstellen, einen Verlust von der Lebensvision, die Sie hatten?
Ja, es war schon ein Verlust, aber ich habe dann gemerkt, dass das, was ich da aufgegeben habe, eigentlich etwas war, was mit dem, was ich ganz tief in meiner Seele als Spiritualität leben fühlte, auch nicht übereinstimmte. Mhm. Das war einfach zu sehr vom Geltungsdrang und von dem Wunsch, in der Kirchenhierarchie aufzusteigen, bestimmt.
Mhm. Und dann konnten Sie das wie so eine alte Haut ablegen?
Ja, ich habe mich dann zivilisiert, wie man so sagt. Ne?
Okay.
Hab andere Klamotten angezogen. Ja. Aber das war eine Geschichte für sich. Das hat nicht nur eine kurze Zeit gedauert, sondern das war schon ein großer Prozess und der ist, wie ich meine, auch jetzt noch im Gange.
Sie haben gesagt, diese Wahl zu bestehen, also die Kollegen haben Ihnen geholfen und die eigene Sehnsucht, also dann ist es auch die eigene Aufrichtigkeit gewesen.
Ja.
Sie einfach, dass Sie sich für die Sehnsucht und gegen den Status entschieden haben.
Ich wollte nicht als Mitglied einer Institution sein, sondern ich wollte ein Mensch werden.
Gut, die Bekehrung zu den Menschen hat Sie zum Mensch werden lassen. Sie haben uns ein Wort mitgebracht von Bertolt Brecht, der ja auch immer auf die im Schatten, die man nicht sieht, geguckt hat. Das hören wir gleich und in der zweiten Stunde schauen wir dann, was diese Bekehrung zu den Menschen aus Ihnen gemacht hat.
Ich will mit dem gehen, den ich liebe. Ich will nicht ausrechnen, was es kostet. Ich will nicht nachdenken, ob es gut ist. Ich will nicht wissen, ob er mich liebt. Ich will mit ihm gehen, den ich liebe.
Ein Text von Bertolt Brecht. Am Mikrofon Angela Krumpen und zu meiner Freude unser Gast heute Edmund Erlemann, Pfarrer aus Mönchengladbach, sage ich mal ganz vereinfacht. Sie waren 33 Jahre Propst an der großen benediktinischen Abtei in Mönchengladbach und ganz zu Beginn, am 5. Dezember 1970, haben Sie dieses Brecht-Wort sich als Programm genommen. Warum?
Das war zu einer Zeit, in der diese Bekehrung zu den Menschen, von der ich vorhin ein bisschen erzählt habe, schon fortgeschritten war. Ich will nicht sagen, dass mir das damals schon gelungen war, aber das wollte ich eigentlich. Ich wollte in dieser neuen Aufgabe, die damals für mich eine große Herausforderung bedeutete und die mich auch sehr glücklich gemacht hat, wollte ich dieses Wort von Bert Brecht, den man ja auch ab und zu mal den letzten Christen nennt, einfach praktizieren.
Was für ein Programm. Also ich will mit dem gehen, den ich liebe. Okay, da schlagen ganz viele ein. Ich will nicht ausrechnen, was es kostet. Wird schon ein bisschen schwieriger. Ich will nicht nachdenken, ob es gut ist. Das tun viele Frischverliebte überhaupt nicht. Ich will nicht wissen, ob er mich liebt. Ich will nicht wissen, ob er mich liebt. Ich will mit ihm gehen, den ich liebe. Das ist, verlangt eine unglaublich hohe menschliche Kompetenz, oder?
Ja, und ist insofern auch ein Programm, das eine Vision beinhaltet. Mhm. Die Vision vollzieht sich in ihrer Erfüllung in der Zukunft. Aber
Moment, die Vision erfüllt sich in ihrer in der Zukunft?
Ja, eine Vision blickt auf die Zukunft.
Ja, und jetzt im Moment?
Jetzt ist sie eine, die dazu führt, dass ich immer mehr versuche, diesem Wort zu entsprechen.
Man sich wie so ein Kompass, ja. Man sich immer wieder versucht, ja, auszurichten.
Immer wieder darauf ausrichten und sagen, wie ist es damit? Tust du das auch, was du da gesagt hast?
Warum soll jemand sowas tun? Ich will mit ihm gehen, aber ich will nicht wissen, ob er mich liebt.
Die Liebe kennt nicht das Verlangen danach, selbst geliebt zu werden, sondern die Liebe ist schöpferisch.
Ich will mit ihm gehen, den ich liebe. Und das ist der Maßstab, da wo die Liebe ist.
Ja.
Da sind alle anderen Dinge zweitrangig.
Ja, es geht in unserem Glauben, im Evangelium, in meinem Leben auch nur um dieses entscheidende Wort Liebe.
Edmund Erlemann zu Gast in der Menschensendung im Domradio. Die Würzburger Synode hat mein Leben verändert. Das haben sie gesagt, das haben sie geschrieben. Und bevor ich sie nach dem Warum frage, kläre ich ein bisschen was zur Synode, die war von 1971 bis 1975. Die heißt Würzburger Synode, weil ich glaube, die Tagungen waren meistens in Würzburg, ne?
Oder immer.
Und es ist entstanden aus dieser euphorischen Aufbruchsstimmung, die ja in der Gesellschaft 1968 große Teile erfasst hat. Und die Synode ist geboren 1968 im Epizentrum dieser Bewegung auf dem Katholikentag in Essen. Waren Sie auf diesem Katholikentag?
Nee, da war ich nicht.
Da waren Sie nicht.
Ich habe nur damals mit Begeisterung die Berichte gehört und die skandierten Verse, Hengsbach, wir kommen, wir sind die linken Frommen.
Hengsbach, wir kommen, schöner Spruch, wir sind die linken Frommen.
Ja, ja.
Haben Sie denn, also und daraus ist das entstanden, daraus ist die Synode entstanden, haben Sie denn auch so viele Erwartungen gehabt an diese Synode?
Nein.
Nein.
Ich hatte zunächst mal keine Erwartungen, die sich später erfüllt hätten, sondern das war nur damals eine allgemeine Aufbruchsstimmung.
Mhm.
Und die Stimmung in der Kirche war so, jetzt kommt was Neues, jetzt kommt das, was wir uns gewünscht haben, nämlich, dass das Zweite Vatikanische Konzil in Deutschland Fuß fasst und verwirklicht wird.
Und in dieser Stimmung hatten Sie keine Erwartungen?
Das Erwartungen ist ja hatte ich nur allgemeine.
Ah.
Also ich liebe die Kirche sehr.
Mhm.
Und ich habe mir gewünscht, dass das eine Versammlung wird, in der diese Liebe zur Kirche konkret werden kann und in der auch Regelungen gefunden werden, die besser sind, als ich sie bis dahin kannte.
Sie haben, das ist ja ein großes Wort, also die Würzburger Synode hat mein Leben verändert, finde ich, ist ein großes Wort. Was ist da passiert, dass Sie, der Sie doch vorher schon die Kirche geliebt haben, dass Sie verändert wurden?
Also ich hatte damals auch noch nicht klar, dass der rote Faden ja längst gesponnen war.
Mhm.
Der hatte in St. Markeien von Leichnam in Aachen begonnen und hatte sich fortgesetzt, ohne dass ich das wusste. Also ich habe das nachher als eine Führung empfunden, als ein Geführtwerden.
Mhm.
Ich bin in der Synode zunächst auch noch ohne klarere Vorstellungen Mitglied geworden und kam dann fast wie zufällig in die Sachkommission 3, christliche Diakonie, wo es um die Dienste der Kirche am Menschen geht. Und ja, dann wuchs die Begeisterung eigentlich immer mehr. Und das war sehr schön.
Warum wuchs die Begeisterung?
Weil ich merkte, dass diese Synode jetzt nicht eine sozusagen offizielle Kirchenversammlung mit steifen Leuten, Regelungen, Gesetzen und so etwas werden sollte, sondern offenbar eine Bewegung war. Also eine gemeinsame Bewegung des Volkes Gottes in unserem Land.
Aber ich habe jetzt noch nichts Neues gehört. Also es war ja alles vorher schon da. Also es ist, was war jetzt, ich will immer noch diesen einen Satz verstehen. Was war dann die Veränderung, dass sie damit nicht mehr alleine standen, dass es andere gab, die genauso unterwegs waren?
Ja, das war sehr, sehr wichtig. Also Synode ist ja griechisch und heißt der gemeinsame Weg. Mhm. Also wir sind einen gemeinsamen Weg gegangen und darin habe ich eigentlich das erkannt, was in der Heiligen Schrift, also im Neuen Testament, von unserem Glauben gesagt wird, dass er der neue Weg ist. Und dieser neue Weg, der wird von vielen Leuten, sagen wir, beschenkt. Also, dass doch nicht eine Klerikerkirche zusammenkam, nicht eine episkopale Kirche, sondern dass da Menschen zusammenkamen. Frauen, Männer, Ordensleute, Priester, Bischöfe. Und dass in der Abstimmung eben alle gleich waren. Mhm. In der Kirche sind immer einige gleicher als die anderen, aber im Großen und Ganzen war das ja so.
Sie haben auch gesagt, dass Sie in dieser Zeit Ihre Kirche nicht nur geliebt haben, sondern auch stolz auf Sie waren.
Ja, wir waren damals stolz. Ich war auch stolz, zu dieser Kirche zu gehören. Das war die einzige Kraft, die ich kannte, aus der eine Vision für eine neue Gesellschaft und eine neue Kirche entstanden war.
Und Sie haben das dann mitgenommen und bei sich zu Hause umgesetzt und es ist konkret geworden, zum Beispiel im Volksverein. Ja. Und das erzählen wir gleich. Domradio, die Sendung Menschen, Edmund Erlemann, führt uns jetzt dahin, dass Sie das, was auf der Synode und das, was Sie von der Bekehrung zu den Menschen erzählt haben, dass das in den 33 Jahren, die Sie in Mönchengladbach an der Abteikirche waren, dass das real geworden sind. Diese 33 Jahre, nicht jeder kennt jetzt Mönchengladbach und die Abteikirche vielleicht noch, aber wer das nicht kennt, was ist das für eine Gemeinde? Wie muss man sich das vorstellen? Die prächtigste Gemeinde am Ort, weil es die prächtigste Kirche ist?
Also das Gladbacher Münster ist schon ein Juwel und es ist ja auch nicht umsonst, dass ein Kölner den Hochchor des Gladbacher Münsters konsekriert hat, Albertus Magnus, der hier in der Nachbarschaft beerdigt ist. Ja. Zwischen Köln und Gladbach gibt es ohnehin eine ganze Reihe von, sagen wir, Berührungspunkten. Mhm. Nicht immer positiver Art, wie wir aus dem Fußball wissen, und auch die kirchlichen Verhältnisse sind etwas unterschiedlich. Aber es gibt eben auch ganz alte und freundschaftliche Beziehungen. Zu denen gehört, dass die Abtei Gladbach durch den Erzbischof Gero von Köln gegründet worden ist, der seinen Freund, den Abt Sandrat aus St. Maximin in Trier, dahin geschickt hat. Und dazu gehört auch Albertus Magnus. Mhm. Die benediktinische Tradition ist in dieser Stadt auch lebendig. Per Ducatum Evangelii steht auf dem Ambo von Elmar Hillebrand, auch aus Köln.
Und so heißt die Stadt hier auch, Mönchen. Das sind die Mönche, die am Gladbach gelebt haben.
Ja, so ist es. Und die schönsten Glasfenster des Gladbacher Münsters in der Krypta sind von Georg Meistermann aus Köln.
Große Künstler, große Denker, also all die waren da. Ja. Also doch prächtige Gemeinde.
Die Gemeinde war oder ist eine Gemeinde, die nicht eigentlich nur territorial verfasst war. Jetzt sind ja die Strukturen neu, aber sie war immer eine Gemeinde der Stadt Mitte, in der ganz viele Leute zusammenkamen, die auch anderswo wohnten. Es hatte auch so einen Anstrich von Personalgemeinde. Mhm. Also sehr, sehr viele Leute, die zu dieser Gemeinde kamen, auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, berufliche und ehrenamtliche. Ich führe das auf zwei Gründe zurück. Einmal war in der Gemeinde klar, dass die Gaben des Geistes Gottes sehr unterschiedlich sind und alle ihre Berechtigung haben. Dass also Charisma und Amt nicht gegeneinander stehen, sondern miteinander arbeiten. Und dass alle, egal ob das jetzt in der Liturgie oder in der Diakonie oder in der Verkündigung war, verantwortlich mitarbeiteten. Also wer da eine Aufgabe übernommen hat, der war auch dann für seinen Bereich wirklich letzt zuständig. Also das Prinzip der Delegation in der Schaffung oder Leitung einer Gemeinde.
Und gleichzeitig liegt die Kirche in einer Stadt und in einem Viertel, die den Niedergang der Textilindustrie nicht wirklich verkraftet hat.
Ja.
Und es gibt, wenn ich das richtig weiß, 20% der Menschen, die von Sozialleistungen leben.
So ist es. Also Gladbach ist eine arme Stadt geworden, eine der ärmsten Städte Nordrhein-Westfalens. Und das schon seit langer Zeit. Als wir 83 den Volksverein neu gegründet haben, da war die Massenarbeitslosigkeit in Gladbach schon hoch. 15.000 Leute waren damals ohne Beschäftigung. Die Stadt hat den Niedergang der Textilindustrie nie verkraftet. Es ist nicht gelungen, alternative Industrien anzusiedeln. Und außerdem hat sie den Verlust der Arbeitsplätze im Hauptquartier der ursprünglich der NATO und später der britischen Rheinarmee nicht verkraftet. Das waren 1800 Arbeitsplätze.
Das heißt, es kamen mehrere Entwicklungen zusammen. Sie sagen immer eigentlich diese Abteikirche, Pfarrer der Abteikirche über so einen langen Zeitraum zu sein, das ist ja auch Teil des Geheimnisses, dass man einfach lange wirken kann. Also neue Strukturen müssen sich erproben, müssen eingeübt werden, die Menschen müssen verstehen, wie das funktioniert. Und dann kann es, und dann hatten sie viel Zeit, dass es so sein konnte. Aber den Volksverein, den Sie kommen, das ist wie zwei Seiten einer Medaille, sagen Sie.
Ja, das war der andere Grund, weshalb ganz viele Leute sich zu der Gemeinde zugezogen fühlten, hingezogen fühlten.
Ja, vielleicht auch zugezogen sind, ja, keine Ahnung.
Also es gab und gibt schon Leute, die sagten, wenn es den Volksverein nicht gäbe, wäre ich längst aus der Kirche ausgetreten. Also Glauben und Leben zusammenzukriegen. Das sind die spirituellen Grundlagen des Lebens dieser Gemeinschaft.
Jetzt muss ich einmal auf die Uhr gucken. Nee, ich frage Sie gleich, wie das geht, wie Sie das zusammenbringen. Domradio. In der Sendung Menschen ist heute Edmund Erlemann aus Mönchengladbach zu uns gekommen. Und wir sind stehen geblieben vor den Nachrichten dabei, dass Sie alles das, was sich in Ihnen entwickelt hat und das, was Sie so schön Bekehrung zu den Menschen nennen und auch gesagt haben, dadurch bin ich selber Mensch geworden, wird greifbar, sichtbar, konkret. Und da gibt es ja auch dieses tolle Wort, dass Solidarität die politische Form von Liebe ist. Ja, ich glaube, Dorothee Sölle ist das, ne? Oder? Jedenfalls wird das deutlich im Volksverein. Und jeder in Mönchengladbach kennt ihn, aber nun werden wir ja nun in vielen anderen Kontexten gehört. Deswegen hätte ich gerne, schaffen Sie das, den Volksverein so vorzustellen, dass man, dass im Kopf eine Vorstellung entsteht, was das ist?
Ja, der Volksverein ist also eine Firma.
Eine Firma?
Eine Firma, okay. Eine Fabrik, eine Betriebsstätte mit verschiedenen Arbeitsbereichen, dem Arbeitsbereich der...
Es gibt Holz.
Schreinerei, Möbellager, Ölmühle, wir stellen Rapsöl her, Kleidershops, Haushaltswaren und Straßenreinigung. Also eine Firma, die gegenwärtig mit dem Stammpersonal um die 200 Leute in verschiedenen Stufen beschäftigt.
200 Leute?
Ja.
Wow.
Und der Volksverein ist eine Firma, wie ich sagte, und will eine mustergültige Firma sein. Also wo es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht, wo ihre Fähigkeiten gesucht und entwickelt werden, wo ihre Lebensplanung befördert wird.
Wer ist denn da, wer stellt den ein, wer sucht den aus, wer führt das denn? Also 200 Angestellte zu haben, das braucht ja schon ein mittleres Management.
Ja, ist auch. Also zwei Geschäftsführer sind hauptberuflich tätig, mhm, und zwei weitere Mitglieder der Geschäftsführung und eine Menge von Anleitern, also Meister, mhm, Handwerksmeister, die Langzeitarbeitslosen anleiten und ihnen helfen, ihre Fähigkeiten zu realisieren und auch neue zu entdecken. Dann gibt es eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlicher Zuordnung und unterschiedlichen Programmen, mhm, die alle eigentlich ausgerichtet sind darauf, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, was unter den heutigen Umständen allerdings ungeheuer schwierig ist. Mhm. Seitdem es die Hartz-Gesetze gibt, ist die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen auf den ersten Arbeitsmarkt gegen null.
Was ist der Zusammenhang mit Hartz?
Hartz-Gesetze geben die Möglichkeit einer sogenannten Arbeitsgelegenheit, auch ein Euro-Job genannt. Mhm. Mal abgesehen davon, dass das ethisch verwerflich ist, jemandem 1,50 Euro für eine Stunde Arbeit zu geben, ist das Schlimmste, was jetzt gerade wieder realisiert wird, dass die Zeiten, in denen diese Leute bei uns tätig sein können, gering sind, also ein halbes Jahr oder 9 Monate. Und in dieser Zeit kann man Menschen, die durch Langzeitarbeitslosigkeit schwer geschädigt worden sind, nicht aufbauen, sodass sie dann wirklich, mhm, auch vermittlungsfähig sind.
Das ist zu kurz, okay. Ja. Das ist das, einfach weil es so verkürzt worden, ja, ist. Wie kommen diese Handwerker zu Ihnen? Warum machen die das? Das ist sehr mühsam, Menschen, ja, zu motivieren, ist sehr mühsam.
Aber ein toller Job. Also das ist natürlich das A und O vom Volksverein, die Menschen. Mhm. Also das, was in der Würzburger Synode, mhm, das personale Angebot hieß.
Das personale Angebot ist aber ein sperriges Wort.
Sperriges Wort.
Menschen klingt viel schöner.
Viel schöner, ja. Aber es war eben damals im Jugendbeschluss so, ne, der dann formuliert hat, dass das entscheidend sei für die kirchliche Jugendarbeit.
Das heißt einfach, also wenn man es übersetzt, verstehe ich das richtig, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die, ja, da arbeiten und sich, ja, kümmern.
Und sich mit der richtigen Einstellung da, ja, sind. Ne?
Aber wie kommen jetzt diese Handwerkermeister zu Ihnen?
Die bewerben sich.
Die bewerben sich? Ja. Okay.
Ganz genau, ganz normal.
Ganz normal.
Ja.
Aber das muss man ja wollen. Also alle sagen doch immer, geh mir weg mit dieser Klientel und die wollen alle nicht arbeiten. Und also gerade so der Mittelstand und die Handwerker klagen doch ohne Ende über die Leute, die Arge vorbeischickt.
Ja. Aber
und dann bewerben sie sich da auch mit denen zu arbeiten.
Ja, also da haben wir noch nie Probleme mit gehabt. Im Gegenteil, es fällt immer schwer, unter den vielen fähigen Anleitern dann schließlich den rauszusuchen, der möglicherweise…
Das klingt jetzt nach einem kleinen Wunder.
Ja, ist aber so. Genauso wie das bei uns ja eine ganz andere Erfahrung ist, was die Arbeitswilligkeit der, mhm, Langzeitarbeitslosen, mhm, betrifft. Mhm. Die sind ja glücklich, wenn sie auch nur einen 1-Euro-Job bekommen.
Ja. Ja.
Dass sie irgendwo mal wieder gefordert werden und ihre Fähigkeiten leben können, mhm, dass sie mit anderen zusammenarbeiten können, mhm, dass sie wieder eine Aufgabe haben.
Die Geschäftsführer, also wenn Sie sagen, Sie sind eine mustergültige Gesellschaft, ein Betrieb, eine Fabrik oder was, nach welchem Modell sind die Löhne ausgerichtet?
Ganz normal.
Ganz normal, ja, also jetzt nicht ein Einheitslohn?
Nein.
Weil Volksverein könnte man ja denken, dass sie einfach auch Vorstellungen von haben, gleicher, ja, einfach eine Stunde Arbeit ist gleich viel wert.
Ja, also das ist ein historisches Wort, dieses Wort Volksverein, hm, und könnte auch ein bisschen irreführend sein. Mhm. Aber wir haben ganz normale tariflich abgeschlossene Verträge und die Leute, die bei uns tätig sind, sind sozialversicherungspflichtige, mhm, Beschäftigte.
Wo kommt das Geld her?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Arbeitsentgelte, die wir, mhm, also verdienen, besonders in den Kleidershops, aber auch im Holzgewerbe und im Rapsöl und im Möbellager, machen etwa roundabout ein Drittel der gesamten Kosten aus.
Ja.
Dann bekommen wir jedes Jahr noch mehr als 300.000 Euro spenden. Das ist das zweite Standbein. Mhm. Und das ist ganz toll, weil das auch nicht zurückgeht. Mhm. Und das dritte ist die Unterstützung durch das Bistum Aachen, immer noch mit Kirchensteuermitteln. Mhm. Und das vierte ist die öffentliche Förderung bei den Arbeitsgelegenheiten.
Ah ja, also vier große
vier Standbeine.
Stabile Standbeine. Das ist aber so wunderbar, das ist nur ein Teil von dem Sie wollen. Danach haben Sie 2006 noch das TAG gegründet.
Ja.
Das ist dieser Treffpunkt. Und Sie haben das gegründet, weil was fehlte. Und es fehlte, trotz aller wunderbaren Dinge, die es schon gab, es fehlte die Spiritualität.
Ja.
Und davon erzählen wir gleich. Edmund Erlemann, diese Zeit hier bleibt uns noch. Und ich bin ganz glücklich, dass wir die noch haben, weil ich glaube, dass uns wirklich was fehlen würde, wenn wir nicht auch darüber sprechen würden, warum Sie 2006 das TAG, den Treffpunkt am Kapellchen, ich sage nochmal, das ist das, also die Mönchengladbacher kennen das, weil das die Kapelle ist, die der Fabrikant Brands Ende des 19. Jahrhunderts gestiftet hat. Und da ist zu allem, was Sie gerade vom Volksverein erzählt haben, und das klingelt in meinen Ohren immer noch, weil es so eine andere Erfahrung ist, dass da Handwerkermeister sich reihenweise bewerben, um mit Hartz-IV-Lern, Wohnungs- und Obdachlosen die anzuleiten. Das klingt wirklich wie ein Märchen. Ist aber so. Und trotzdem haben Sie gesagt, 2006, da fehlt noch was. Und das zu merken kam wieder daher, dass Sie mit den Menschen zusammen weggefahren sind.
Ja, wir waren zusammen, Schwester Bettina von den Stadler Missionarinnen, die beim Volksverein im sozialen Dienst mitarbeitet, und ich haben in der Arbeiterbildungsstätte in Herzogenrath für Langzeitarbeitslose des Volksvereins eine Arbeitswoche gemacht. Mhm. Und sie hatte auch ein Thema, dem Leben auf der Spur hieß das. Und diese Woche war unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass die Kolleginnen und Kollegen unter Anleitung Lebenslandschaften modelliert haben. Mhm. Und diese Lebenslandschaften sind Kunstwerke, die auch heute noch bestehen. Das war 2005, meine ich. Aus diesen Lebenslandschaften war jedenfalls sehr viel zu lesen, schon wenn man sie sich anschaute. Und erst recht, wenn die Langzeitarbeitslosen über ihre Lebenslandschaften erzählt haben. Mhm. Und dabei ist dann für uns ganz deutlich geworden, dass bei dem Leben dieser Kolleginnen und Kollegen, das zum großen Teil schwer geschädigt war, so viel Größe zu finden war. Also ich sag mal, da waren jetzt Leute drunter, die zu den ungeliebten Kindern gehört haben, schon von Anfang an rumgeflogen sind, von einer Pflegefamilie in die andere, niemand wollte sie, und die nachher natürlich auch abhängig geworden sind, Alkohol und Drogen abhängig geworden sind, arbeitslos natürlich geworden sind und dann im Volksverein eine Möglichkeit gefunden haben, wo ihre Fähigkeiten und ihre Möglichkeiten zum ersten Mal wieder gefragt wurden. Da schlummert aber noch ganz viel mehr drin, nämlich die Frage nach dem Sinn des Ganzen und die Frage danach, was denn eigentlich dazu geführt hat, dass sie auf dieser Welt leben, und was der Sinn von Leben und Arbeit und Leid und Tod sein kann.
Diese Frage haben Sie mit in Ihre Landschaften modelliert.
Ja.
Und Sie haben sie darin gelesen.
Ja.
Da sind wir wieder auch beim Anfang, bei der Bekehrung zu den Menschen, dass Sie Antworten auf deren Fragen finden möchten.
Ja.
Und die Antwort, die Sie gefunden haben, ist dieser Treffpunkt.
Ja. Der ist dann immer mehr gewachsen. Es ist so, dass also ganz vieles, der Volksverein selber und auch der TAG, der Treff am Kapellchen, das sind beides Geschenke. Also die haben wir nicht so gemacht, wie man sowas organisiert oder kreiert, sondern es ist geschenkt worden. Ne? Ich weiß noch genau, als wir den Volksverein gegründet haben, da war auf einmal die Idee da, die hat niemand irgendwie konstruiert, sondern es war klar, wir machen was. Mhm. Und das war beim Kapellchen fast genauso. Mhm. Eine erste Idee, die mir mal gekommen war, von der ich auch nicht wusste, wie die da bei dem damals noch zuständigen Kirchenvorstand ankommen würde, mhm. wurde da sofort mit Begeisterung aufgenommen. Und dann haben die uns das Kapellchen und das daneben liegende Haus zur Verfügung gestellt und wir haben das auch bezahlen können. Und daraus ist das entstanden, aber das haben wir nicht irgendwie so gemacht, als wenn das so planmäßig gewesen wäre.
Ich habe sie besucht, um das Vorgespräch zu führen. Da habe ich das dann gesehen, wie eng das zusammen ist. Also das Kapellchen ist eine große Kirche, das heißt nur Kapellchen. Ja, das ist also die Vorstellung, die entsteht, ist falsch. Das ist eine richtig große Kirche. Und da dran ist eben dieses Alois-Stift, wo sie alle wohnen können. Auch die Steiler Schwestern ihre Niederlassung jetzt haben. Und es gibt einen Film über dieses, über diesen Treffpunkt, den habe ich mir angeguckt. Und da erschien mir was ganz Zentrales zu sein, dass dieser Treffpunkt, der ja spirituell sein soll, so funktioniert, dass niemand nichts gefragt wird. Es gibt keine Beratung, es gibt gar nichts. Und das klingt ja erstmal so, dass man denkt, naja, aber das braucht es ja auch ganz viel. Es braucht viel Beratung, Unterstützung und praktische Hilfe. Also nur beten ist auch irgendwie nicht die richtige Antwort. Funktioniert das, weil Sie sozusagen da den Raum für Spiritualität geschaffen haben, aber mit dem Volksverein schon alle anderen Instrumente für Beratung und Bildung und Ausbildung und Fortbildung und Wertschätzung, Unterstützung?
Also das ist für den Volksverein wesentlich, ne? Beraten, beschäftigen,
also
bilden.
Funktioniert das, weil es das andere ja schon gibt? Ja, ja, okay. Ja. Dass die Menschen wissen.
Aber jetzt nicht eine Spiritualität, die sich sozusagen auf das andere draufsetzt, sondern das andere durchformt. Ne? Das sind ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Volksvereins, solche, die früher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Volksvereins gewesen sind und andere Leute, die zunächst mit dem Volksverein nicht zusammenhängen, aber sich angezogen fühlen durch dieses Zentrum. Und Spiritualität heißt hier Leben, ne? Also das Leben miteinander teilen und die Kenntnisse und Fähigkeiten der Menschen, die dort kommen, wertzuschätzen und ihnen zu zeigen, dass das Leben einen Sinn hat.
Edmund Erlemann, ich muss immer schon hektisch auf die Uhr gucken. Wir müssen hier aufhören. Ich danke Ihnen sehr und ich wundere mich, dass das so wenig bekannt ist. Also in Mönchengladbach ist das bekannt, aber ich finde, das klingt nach einem Modell, wo das wirklich nicht einfach nur visionär oder romantisch, sondern wo das ganz praktisch, finanziell und so gelebt wird, dass es für alle gut ist und dass das was ist, was an allen Ecken und Enden unserer Gesellschaft fehlt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns Einblick gegeben haben in dieses kleine Wunder, was Sie da geschaffen haben.
Ich danke für die Einladung. Es war schön bei Ihnen im Domradio und ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Das tue ich auch und ich hoffe sehr, dass da jemand bei war, der denkt, na vielleicht, bei uns gibt es ja auch irgendwie so und so viele Menschen, die einfach an der Armutsgrenze leben. Dass das, also ich hoffe, dass was Inspirierendes dabei war. Okay? Und wenn Sie irgendwie auf die Idee kommen, das wäre so, hätte ich gerne Postkarte, wenn Sie es anfangen. Und einweihen, dann komme ich und berichte drüber. Am Mikrofon war Angela Krumpen, machen Sie es gut.